Anklage: sexueller Missbrauch. Und wieder steht ein Lehrer vor Gericht. Ja, zum zweiten Mal steht nämlich ein Lehrer eines Erfurter Gymnasiums vor Gericht und es geht wieder um sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen. Die Vorwürfe sind gravierend. Was da genau im Raum steht, das erzählen wir in dieser Folge. Aber nicht nur das, wir sprechen auch darüber, wo sich Schülerinnen melden können und Hilfe suchen können. Also Schülerinnen, die Ähnliches erlebt haben. Ja, und wie immer gibt's unsere Folge zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen gibt's von uns neuen Stoff aus dem Thüringer Gerichtssaal. Und schreiben könnt ihr uns auch an angeklagt@mdr.de. Und jetzt geht's los mit dieser Folge.
ARD.
Und bei mir ist wie immer unsere MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
So, wir stehen erstmal ganz kurz noch vor dem Gerichtssaal, vor dem Landgericht Erfurt, weil es war wieder viel los und das hatte auch seinen Grund. Erzähl mal, was war los in Erfurt?
Wir waren sehr, sehr pünktlich da. Mein Team, wir haben ja einen Fernsehbeitrag dazu gemacht, war sogar noch eher da. Also 2 Stunden vor Prozessbeginn, das hieß also gegen 6:30 standen schon mehrere Menschen vor dem Landgericht Erfurt. Um 8 macht das Gericht auf, um 8:30 ging der Prozess los. Als ich dann eine Stunde eher dazugekommen bin, da waren es bestimmt 100 Leute und der Saal ist nur klein. Es gab also wieder Platzkarten. Ich wusste also, da kommen nicht so viele rein. Und ich habe es diesmal etwas anders erlebt als beim letzten Prozess dieser Art, weil wir reden heute wieder über Missbrauch, mutmaßlichen Missbrauch, muss ich noch sagen, durch einen Lehrer. Und da hatten wir ja schon mal einen Podcast und da war die Stimmung derer, die da gekommen waren, eher bedrückt und es war ganz still. Und diesmal war es definitiv lauter. Draußen schon, es wurden Selfies gemacht, es war, ja, also es war eine etwas andere Stimmung.
Selfies gemacht, das klingt jetzt so erstmal wie ein kleines Happening, was natürlich eigentlich nicht so sein soll.
Naja, das weiß ich nicht. Also ich will mich, da will ich jetzt gar nicht sagen, dass ich das befremdlich finde, weil manchmal geht man mit Dingen, die man eigentlich gar nicht versteht oder gar nicht begreifen kann, eben auch auf eine ganz andere Art und Weise um. Und die ich da gesehen habe, das waren auch, viele davon waren ältere Schüler, also ehemalige auch. Es waren auch Erwachsene dabei. Man hat das dann auch während der Verhandlung gemerkt. Ich sage das jetzt gleich mal, das war unglaublich laut draußen. Und noch bevor es losging, hat sich ein Mann, mindestens so alt wie ich, sage ich jetzt mal, also älter, hat sich wahnsinnig aufgeregt, weil er ist unter anderem auch nicht reingekommen und hat gesagt, für so einen Prozess muss man die Messehalle mieten. Da standen dann 4 Wachtmeister drumherum, um mit dem zu reden und zu sagen, das ist schon der größte Saal. Das Gericht hat extra eher angefangen, um diesen Saal zu kriegen. 8:30 ging dieser Prozess los, von dem wir jetzt gleich berichten. Und 9:00 ging schon der nächste Prozess los. Die haben also extra nach vorne gelegt, damit sie diesen großen Saal haben konnten. Er hat nicht gereicht und das hat in diesem Fall vielen nicht gepasst.
Wir sagen nochmal klar, es geht also wieder um einen Lehrer eines Gymnasiums. Und zwar hatten wir schon mal eine Folge über einen anderen Lehrer gemacht. Und zwar Anfang November kam die raus. Heißt, er war ihr Lehrer, jahrelanger Missbrauch in der Schule. Und da wurde nämlich auch schon angerissen, worum es uns heute geht. Also den Podcast auf jeden Fall nochmal nachhören. Jetzt aber quasi ein Lehrer, Kollege, ehemaliger Kollege von dem Mann, der damals verurteilt wurde. Du hast es schon gesagt, sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen.
Von Schutzbefohlenen, nicht von Kindern, weil die Schülerinnen, um die es hier geht, waren schon über 14. Das ist der Unterschied. Dann ist man kein Kind mehr, aber natürlich sind Schüler dem Lehrer zum Schutz, zur Erziehung anvertraut. Es sind in diesem Fall 3 junge Frauen. Es geht um 69 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und es geht um 2 Vergewaltigungsfälle. Ich will mal erzählen, wie die Geschichte überhaupt ins Rollen gekommen ist, weil die hat wieder viel zu tun mit dem Podcast, den du eben erwähnt hast. Da gab es eine Schülerin, die betroffen war und die hatte Jahre nach den Übergriffen Anzeige erstattet. Und diese Schülerin, haben wir in dem Podcast auch erzählt, hatte sich an den Vertrauenslehrer gewandt, um zu sagen, hier, da ist was. Und nach dem, was im Prozess gesagt worden ist, im ersten Prozess hat der Vertrauenslehrer halt nicht, ist nicht eingeschritten, sondern da muss es dann zum, ich will jetzt nicht sagen Austausch von Bildern gekommen sein, aber da geht's darum, dass pornografisches Material, also pornografische Bilder geschickt wurden. Und aufgrund der Anzeige dieser einen Schülerin sind beide Lehrer festgenommen worden, beide zur gleichen Zeit, einer in der Schule, einer auf Klassenfahrt, Und es musste zur gleichen Zeit sein, damit man die Handys beider hatte, die dann ja auch ausgewertet worden sind. Und in dem Fall, von dem ich jetzt gleich spreche, da hat man ja eigentlich nach den Bildern gesucht, von der diese erste Schülerin gesprochen hat. Und gestoßen sind die Ermittler aber auf offenbar noch mehr Fälle, sind dann von sich aus auf die Schülerinnen zugegangen. Also da habe ich auch mal kurz drüber nachgedacht. Da wird schon jemand vorläufig festgenommen. Und trotzdem geht dann jemand, der betroffen ist, nicht sofort zur Polizei, sondern das ist offensichtlich durch die Auswertung der Handys, ist dann die Polizei auf die Betroffenen zugegangen. Und so ist diese Anklage zustande gekommen, um die es jetzt geht.
Und dann gehen wir rein in den Gerichtssaal. Wir haben es ja gesagt, voll. Der Gerichtssaal voll, größter Gerichtssaal voll und dann ja kam der Mann, der jetzt angeklagt ist, rein in den Gerichtssaal. Ja. Wie war da die Atmosphäre im Saal?
Nicht anders, als er noch nicht drin war. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendeine Lynchstimmung gewesen wäre oder irgendwie, wie du es vorhin gesagt hast, das ist lustig gewesen. Es war still, im Saal war es still. Viele haben an der Tür geguckt. Es ging also wirklich offenbar auch darum, ihn zu sehen. Drei Betroffene, drei Anwälte. Zwei Männer, eine Frau und eine junge Frau war drin. Auch da sage ich wieder, sieht unglaublich jung aus, sieht noch aus wie ein Mädchen aus meiner Sicht. Die ist drin gewesen und das will ich jetzt kurz erzählen. Wenn man Zeugen müssen raus, damit sie nicht hören, was der Angeklagte sagt und unbefangen aussagen können. Nebenkläger, wenn ich mich entschließe, Nebenklägerin zu sein, dann darf ich drinbleiben, dann habe ich ein Anwesenheitsrecht. Und das habe ich in anderen Verhandlungen schon erlebt, wenn dann die Frauen sagen, nö, ich gehe nicht raus, dass Richter dann ganz komisch geguckt haben, sagen, was, wie? Und in dem Fall gibt es da überhaupt gar keine Diskussion, weil der vorsitzende Richter halt absolut souverän ist und ich meine auch natürlich weiß, was das mit Menschen macht. Und diese junge Frau ist sitzen geblieben und sie hat sich die ganze Anklage angehört. Sie ist aus meiner Sicht die Hauptbetroffene in diesem Fall. Sie hat sich die gesamte Anklage angehört und sie hat es geschafft, die ganze Zeit den Angeklagten anzuschauen. Das macht sogar was mit mir, weil das finde ich, wenn man das schafft, das finde ich, muss ich jetzt mal sagen, großartig. Es wird Leute geben, die finden dieses Wort vielleicht schlecht, aber ich kann das nicht anders sagen. Das finde ich bewundernswert, das finde ich großartig und ich glaube, dass das auch was mit Angeklagten macht. Das hat, glaube ich, auch was mit diesem Angeklagten gemacht.
Weil man guckt ja nicht nur dem Mann in die Augen, der einem das mutmaßlich angetan hat, sondern man ist ja auch den Blicken ausgesetzt von den ganzen ehemaligen vielleicht Mitschülern, von ganz, ganz vielen Leuten, auch von der Presse, ne, von dir mit der Kamera. Das ist ja.
Na gut, wir drehen keine. Wer das nicht will, wird nicht gedreht von uns.
Aber trotzdem sind ja Kameras im Raum, Fotografen sind im Raum. Das muss man ja erstmal alles aushalten. Okay, dann lass uns doch reingehen in die Anklageprozess. Auftakt war das gewesen und die Anklage wurde dann quasi vorgetragen. Was steht da drin?
Also der Mann ist 58 Jahre alt. Er war Musiklehrer, Leiter des Schulchores und er soll zwei Schülerinnen missbraucht haben. Bei einer geht es um zwei Vergewaltigungsfälle. Und er hat diese Mädchen, alles Chorschülerinnen laut Anklage, also er hat sie im Chor kennengelernt. Bei der einen ist es so, dass gerade der Vater verstorben war. Die hat also offensichtlich auch eine Schulter zum Anlehnen gesucht. Da sind sehr, sehr viele Fälle angeklagt. Vom Zungenkuss, vom über die Kleidung berühren bis hin ja zum Eindringen in den Körper. Ich will es mal so allgemein sagen. Für diese Frau ist es auch das erste Mal gewesen, stand in der Anklage. Und das war für sie also nicht das, was sie wollte. Die Taten sind passiert sowohl bei dem Mann zu Hause, also sogar noch in dem Haus, in dem er mit seiner Familie gewohnt hat, die sich getrennt hat. Die Taten haben auch in der Schule stattgefunden. Also ich habe gehört, Aula, Musikvorbereitungsraum. Und sehr, sehr oft haben die Taten laut Anklage stattgefunden im Auto des Angeklagten, der sich da extra ein Bett reingebaut hat. So hat es die Staatsanwältin vorgelesen. Und dann an Feldränder, Wegränder in den Wald gefahren ist. Dort sollen die Handlungen passiert sein. Und dann auch nochmal im Neuen, nachdem er umgezogen war, aus diesem Familienhaus ausgezogen war, auch nochmal an dem anderen Wohnort des Angeklagten. Was mich sehr beeindruckt hat, war auch, dass sich ein Opfer, da wurden sogar Daten genannt, die konnte sich also an Daten erinnern, Entweder kann man das vielleicht mit Fotos belegen oder sie hat Tagebuch geführt. Ich weiß es nicht. Das ist sehr selten, dass bei ganz vielen Taten, bei Dutzenden von Taten in diesem Fall, so viele Daten genannt werden.
Über welchen Zeitraum hat sich denn die ganze Sache eigentlich erstreckt?
Also was angeklagt ist, ist 2024 bis 2025.
Ja, also und ich kann mir auch vorstellen, so eine Anklageverlesung dann auch wieder relativ detailliert. Da ging es auch dann um Sachen, wir wollen ja nicht alles erzählen, aber was ich auch gelesen habe und auch gehört habe, mit Schwamm ausringen über ein T-Shirt.
Ja, so ist es, damit das dann nass war und dann... Ja, dieses von hinten so dran reiben und so, also ich wäre das ein bisschen demütigend, wenn ich das mal so sagen darf. Also, was machst du da als Schülerin, wenn dein Lehrer sowas mit dir macht? Also ich weiß nicht, ob ich mir getraut hätte, meinem Lehrer eine zu feuern, aber das ist so das, was man ja eigentlich will, wenn das jemand macht mit einem, von dem man das nicht will. Mhm. Aber wenn das ein Lehrer mit einem macht, ist es ja eine völlig andere Situation und genau aus dem Grund ist es nämlich auch verboten, ist es Missbrauch. Es ist, also für mich ist es vor allen Dingen auch seelischer Missbrauch. Mhm. Wir haben ja schon im letzten Podcast angerissen, ich habe mit einem Soziologen und Pädagogen gesprochen, der lange sich mit sowas beschäftigt hat und der sagt, das ist ganz schwierig für die Opfer, da irgendwie was zu machen, sich zu wehren, das anzuzeigen, weil sie einfach Angst um ihre Schulkarriere haben, so wie er das nannte. Mhm. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir getraut hätte und ich glaube, ich habe von meinen Eltern ordentliches Selbstbewusstsein mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ich mir getraut hätte, meinem Lehrer eine zu feuern, wenn der das gemacht hätte. Aber das ist eigentlich so das, was man macht in dem Alter, wenn das jemand mit einem macht.
Okay, also soweit die Anklagepunkte und wir hören gleich, wie der Prozess weitergeht. Denn in dem anderen Prozess, den wir ausführlich besprochen hatten, da gab es ein Geständnis. Und auch hier geht es in eine ähnliche Richtung. Aber es gibt Besonderheiten. Welche das sind, das hören wir uns jetzt an.
Uhr 30 ging es los, 9 Uhr kam der nächste Prozess. Das war also klar, Anklageverlesung. Und dann haben die Verteidiger um ein Rechtsgespräch gebeten. Das findet oft hinter verschlossenen Türen statt, aber dieser Vorsitzende macht das nicht. Er sagt, wir können hier gerne ein Rechtsgespräch führen. Und dann sagten die Verteidiger, naja, aber nicht in meinem Zimmer, ich mache sowas nicht. Wir haben ja Transparenz, wir können hier über alles reden. Sagen Sie was. Und er hat vorher, hat er gesagt, er will jetzt mal zu seiner üblichen Ansprache ansetzen, eben weil er das schon so viele Jahre macht und hat gesagt, nach Aktenlage spreche einiges dafür, dass es für eine Verurteilung, also spreche einiges für eine Verurteilung. Deswegen sagt er nochmal, es geht hier auch um eine mehrjährige Haftstrafe und ein Geständnis kann das natürlich deutlich nach unten verschieben. Und jetzt kommt was ich total interessant finde, wo ich aber auch mal einen Moment gezuckt habe. Es ging nämlich darum, ob die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, weil es werden ja immer die Namen der Betroffenen genannt. Und da hat man sich in diesem Verfahren darauf geeinigt, dass die Staatsanwältin die Namen nicht nennt, sondern Geschädigte, Betroffene oder Nebenklägerin zu 1, zu 2 und zu 3 sagt. Das ist einfach eine tolle Art, die Mädels zu schützen.
Das ist ein Kniff. Hm.
Ja, da haben sich auch alle drauf eingelassen und dann ging es darum, dass die Anwälte gesagt haben, ja, so für die, sie haben, muss ich jetzt auch sagen, ein Geständnis angekündigt, ein umfängliches Geständnis bis auf die Vergewaltigungstaten. Da kann ich dann nachher mal sagen, was der Vorsitzende auch dazu gesagt hat. Jedenfalls ein vollumfängliches Geständnis, würden aber für dieses Geständnis dann den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragen. Daraufhin hat der Vorsitzende gesagt, du siehst ja überhaupt gar keine Veranlassung dafür. Also das weiß er nicht. Und daraufhin hat einer der Verteidiger gesagt, naja gut, aber dann müsste das Gericht auch wissen, dass sie die Namen der Nebenkläger nennen werden. Sie wären nicht Nebenklägerinnen zu 1, zu 2 und zu 3 sagen. Da habe ich dann mal kurz gezuckt und habe gedacht, okay, ja. Und da hat der Vorsitzende Richter gesagt, ja, das ist, so ein Prozess ist für die Nebenkläger immer eine große Belastung. Das wissen die aber. Und sie müssen da halt durch, das ist einfach so. Und dann hat er noch gesagt, er geht davon aus, dass im Schulumfeld die Namen wahrscheinlich bekannt sind. Ja, ich habe so gedacht, das war so eine, also war so eine Situation, wo ich gedacht habe, wie geht das jetzt weiter? Aber da hat der Vorsitzende ganz souverän gesagt, nö, da sieht er keine Veranlassung dafür, die Öffentlichkeit rauszuschmeißen.
Da ich, der Vorsitzende, der ist ja in Thüringen und Erfurt, ist ja deutlich bekannt, muss man sagen.
Heißt Holger Pröbstl, ist wirklich ein ganz, also ich finde, dass es ein ganz toller Richter ist, der sich auch über seinen Job hinaus sehr engagiert hat als Chef des Richtervereins und da auch, wie ich finde, sehr kluge Sachen gesagt hat.
Ich habe ihn aber auch schon so kennengelernt, dass er bei Sachen sagt, wenn ein Teilgeständnis im Raum steht, dass er dann sagt, naja, nee, ganz oder gar nicht. Sowas habe ich auch schon in dem Rahmen gehört. Kann natürlich aber dann jeder Angeklagte und mit seinen Verteidigern natürlich selber entscheiden, wie und wie er das macht und was da die Verteidigungsstrategie ist.
Zu diesen Vergewaltigungsvorwürfen, da hat selbst der Vorsitzende Richter gesagt, da haben wir auch überlegt, ob wir die Anklage überhaupt zulassen. Also da wissen wir tatsächlich nicht, ob das wirklich für eine Verurteilung reicht. Und hat dann gesagt, das, was er jetzt sagt, das wird die Zuschauer vielleicht wieder irritieren. Aber es ist halt wirklich so, ein Geständnis mildert einfach mal die Strafe, weil die Opfer nicht vernommen werden müssen. Sie werden vernommen, aber eben nicht mehr zu den Taten, sondern wie geht es Ihnen heute? Das will das Gericht immer wissen, dieses Gericht zumindest. Und da hat der Vorsitzende gesagt, das war schon im letzten Prozess für das Opfer eine Tortur. Obwohl sie nur sagen musste, wie es ihr geht, da fliegt die Öffentlichkeit raus. Da haben wir jetzt echt nichts zu suchen drin. Und in diesem Fall hat er gesagt, muss man wirklich darüber nachdenken. Man wartet natürlich, das Gericht wartet natürlich ab, was der Angeklagte sagt, aber man würde darüber nachdenken, ob es wirklich Sinn machen würde, das dritte Opfer zu vernehmen wegen dieser Taten. Also da, das war was, wo auch das Gericht gesagt hat, da haben wir überlegt, ob wir die Anklage zulassen.
Okay, wir sind bei dem Geständnis. Vielleicht nochmal eine kleine Parallele oder die Frage, Fall 1, da gab es auch eine Ausgleichszahlung oder eine Zahlung, Schmerzensgeld, sage ich jetzt einfach mal. Wie sieht das in dem Fall aus? Wurde sowas auch besprochen?
Ja, haben die Verteidiger angeboten, den sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich. Ja. Der bedeutet nicht nur Geldzahlung, sondern der bedeutet, Täter und Opfer treten in eine Kommunikation miteinander. Das gehört unbedingt dazu. Das gehört unbedingt dazu und ich glaube, dass als das eingeführt wurde, das ist ja ein Gesetz, da hat man sich auch was dabei gedacht, nämlich, dass das vielleicht auch was mit den Menschen macht, wenn die irgendwie miteinander kommunizieren müssen. Also das kann ja eine Entschuldigung sein.
Ja, klar.
Und so. Also einfach nur Geld rübergereicht ist, glaube ich, kein Täter-Opfer-Ausgleich, sondern das muss man schon schreiben und der andere muss es annehmen, das Opfer.
Wir wollen noch ein paar Sachen besprechen, Conny. Deswegen ist denn in dem Fall angekündigt ein Geständnis und dennoch und dann wird man sehen, falls das kommt, verzichtet man darauf, dann die geschädigten Opfer komplett zu vernehmen, sondern man hört dann, wie es denen geht. Und weitere Zeugen müssen dann auch nicht gehört werden.
Das entscheidet sich, wie umfangreich, ob es wirklich ein Geständnis gibt, wie umfangreich das ist und wie sich das darstellt. Es ist bis Februar, meine ich, terminiert. Es gibt noch ein paar Termine. Ja, das muss man schauen, das kann ich jetzt nicht abschätzen.
Also in diesem Prozess steht wieder ein Lehrer vor Gericht. Sein ehemaliger Kollege wurde ja bereits zu einer mehrmaligen Haftstrafe verurteilt. Der Schulleiter des Gymnasiums ist übrigens mittlerweile nicht mehr Schulleiter der Schule. Tja, und die Lehrer, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, waren nicht die einzigen, die in Thüringen sich verantworten mussten. Auch ein Lehrer in Meiningen, also im Südthüringen, der stand vor Gericht und hat eine mehrjährige Haftstrafe bekommen. Also es häuften sich die Fälle in diesem Jahr und wir haben uns deswegen in dieser Folge überlegt, dass wir mal darüber sprechen können, wo sich denn Opfer hinwenden können. Also Schülerinnen, wo sie sich Hilfe suchen können. Und wie das geht und wo das geht, das hören wir jetzt.
Ich habe in diesem Zusammenhang jetzt auch erfahren, dass seit November an diesem Gymnasium, wo die Fälle offensichtlich schwerwiegen, auch der zweite, und dass ja auch die Schulgemeinschaft unheimlich verunsichert hat, was ist da passiert. Da ist inzwischen der Erfurter Kinderschutzdienst hautnah. Die bieten da Gespräche an, und zwar Gespräche für verschiedene, für Eltern, für Lehrer, für Schüler, erstmal verschiedene Gruppen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Einzelgespräche zu führen, vertrauliche. Was ich wirklich interessant finde, habe ich auch nachgefragt, diese Kinderschutzdienste, die sind nicht verpflichtet, Anzeige zu erstatten. Da sagte mir eine der Beraterinnen dazu, das wäre ja die nächste Übergriffigkeit, wenn wir dann entscheiden, es wird Anzeige erstattet, obwohl die Betroffenen noch gar nicht so weit sind. Und sie sagt, das ist oft auch wirklich schwer. Die müssen erstmal bereit sein, sich überhaupt zu öffnen. Das ist eine ganz diffizile Sache. Manche fühlen sich ja auch mitschuldig. Das reden ihnen die Täter ja auch ein. Also das erleben wir ja auch fast jedes Mal. Ja. Ich weiß halt nicht, wie groß die Schuld einer 14-, 15-, 16-Jährigen sein soll, die sich nicht traut, ihrem Lehrer Nein zu sagen. Ich weiß nicht, wie groß die Mitschuld sein soll, aber ich bin ja auch nicht in dieser Situation, aber das wird halt eingeredet. Und dann kommt natürlich noch ein wahnsinnig großes Schamgefühl dazu. Und das habe ich tatsächlich auf dem Gang gehört vor dem Prozess, wie will ich das beweisen? Ich muss das ja beweisen. Diese Frage spielt offensichtlich auch eine Rolle.
Bei diesem Kinderschutzdienst, den du da erwähnt hast, du hast gesagt, die sind nicht zur Anzeige verpflichtet. Haben die Schweigepflicht?
Also, davon gehe ich aus. Das habe ich jetzt nicht gefragt. Das ist für mich so selbstverständlich, dass die in diesen Gesprächen dass die da nichts sagen dürfen ohne Einverständnis der Betroffenen. Die sind da sehr erfahren. Es kostet auch nichts. Da kann man auch hingehen, da kann man auch anrufen. Die Kinderschutzdienste gibt es in ganz Thüringen und die heißen überall anders. Und Thüringen und Rheinland-Pfalz seien die einzigen Bundesländer, wo das komplett kostenlos ist und wo das Land das trägt. Und wo halt, also ich muss jetzt auch nicht zu dem für mich zuständigen Kinderschutzdienst gehen. Ich weiß, in Weimar heißt der Känguru. Sondern da kann man einfach hingehen und mit denen reden. Das ist, also was ich auch noch interessant fand, war, dass eine Beraterin gesagt hat, oft müssen die für sich erstmal klar kriegen, was ihnen da eigentlich passiert. Was ist jetzt übergriffig? Was ist noch im Rahmen einer Nähebeziehung, einer emotionalen Nähebeziehung vielleicht sogar in Ordnung? Also dieses, ich muss erstmal für mich klar kriegen, was mir da passiert. Dieser Satz hat mich sehr beeindruckt.
Und völlig nachvollziehbar, ne? Ja. Auch gerade in dem Alter, 14, 15, 16, da redet man vielleicht auch nicht sofort mit seinen Eltern, kommt ihnen auch drauf an, man redet vielleicht auch nicht über sowas mit seinen Mitschülerinnen, ne? Das ist natürlich total schwierig, dann gerade in so einem Abhängigkeitsverhältnis, Schülerin, Lehrer, den vielleicht noch andere cool finden, ne? Sowas gibt's ja auch, so die anderen finden den cool und dann, das sind alles so Faktoren, die mit reinfließen.
Olli, du und ich, wir sind Erfurter, du bist noch viel jünger als ich, du hast noch viel mehr Kontakt zu dieser Schülergeneration, die bei dem Unterricht hatten. Was mir da alles zu Ohren gekommen ist und auch gesagt worden ist, auch im Nachgang auf den letzten Prozess, das ist für mich ein Zeichen, dass das viele umtreibt. Also die einen haben gesagt, so ein toller Lehrer, und dann gab's welche, die haben gesagt, ach, das war der erste Name, der mir eingefallen ist, als die festgenommen wurden. Also es ist eine ganz große Bandbreite und zeigt, wie gesagt, auch, dass in diesem Fall das wirklich eine ganz fragile Gemeinschaft dann auch geworden ist, weil die so verunsichert waren. Also das habe ich natürlich auch überall gehört und da gab es auch innerhalb der Klassen, hat mir jemand erzählt, und auch innerhalb der Ehemaligen, die haben dann gesagt, nie und nimmer war der das. Und andere haben gesagt, doch, sie können sich das vorstellen.
Deswegen auch gut, dass es solche Angebote gibt, die du gerade erwähnt hast, wo man dann, ja, die auch vielleicht verbreitet werden sollten. Ich glaube, das wissen ja auch sehr, sehr wenige Leute, dass es sowas überhaupt gibt. Wird das denn angenommen? Hast du da, oder gibt es da Gespräche dann auch? Logischerweise ja. Ne?
Ich weiß von Leuten aus der Schule, dass sie das toll finden, dass die jetzt da sind.
Sehr gut. Also natürlich nicht gut, dass es sowas geben muss, aber gut, dass es sowas gibt, wenn denn sowas passiert und man dann vielleicht auch außerhalb des Schulgebäudes irgendwo hingehen kann, wo man vertraulich sprechen kann.
Das will ich jetzt auch noch sagen, dass der Experte, von dem ich vorhin sprach, der schlägt ohnehin sogenannte Ombudsstellen außerhalb der Schulen, außerhalb der Institutionen vor, weil er sagt, Institutionen neigen immer dazu, sich selbst auch zu schützen.
Conny, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Ja, wie immer gibt's von uns eine neue Folge alle 2 Wochen montags. Und bis dahin finden Sie viele spannende Podcasts auch in der ARD-Audiothek. Ich empfehle da natürlich die Rubrik True Crime und sage viel Spaß beim Hören.